Das ist ja toll. Ich habe hier gleich ein Geschenk gefunden, Tafel Schokolade. Vor der Predigt kriege ich die schon. Toll, dankeschön. Ja, guten Morgen. Fritz Richter, mein Name. Ich bin heute hier als Vertreter des Gebetshauses Bremen. Und das Gebetshaus Bremen befindet sich seit etwa 3 Jahren bei euch in der Kirche, in dem Raum, wenn man vorne rechts reinkommt. Und wir sind euch sehr dankbar dafür, dass wir hier eine Heimat gefunden haben und sehen darin auch das Wirken Gottes. Ich möchte später dazu noch kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Dankbar bin ich auch dafür, dass ihr mich heute auf die Kanzel lasst hier und habe gedacht, wenn ich schon als Vertreter des Gebetshauses hier bin, dann spreche ich doch auch heute Morgen über das Thema Gebet. Und bevor ich das tue, möchte ich beten. Herr Jesus Christus, und ich bitte dich jetzt, dass du meine Lippen salbst, dass sie Worte des Lebens sprechen, die dich verherrlichen und unsere Herzen verändern. Amen. Wir hatten einen Teppichboden gekauft. Eine massive 4 Meter lange Rolle, die nun ins zweite Obergeschoss musste. Und wer Altbremer Häuser kennt, der weiß, dass die Treppenhäuser hier recht eng gestaltet sind. Die Kurve vom ersten ins zweite Obergeschoss, da war für uns Endstation. Wie wir sie auch drehten und wendeten, die Rolle war einfach zu lang und zu dick. Und während ich so dastand, über Alternativlösungen nachdachte und sie verwarf, denn es gab keine, da hatte meine Frau eine fantastische Idee. Schatz, lass uns doch erst mal beten. Ich reagiere auf solche Vorschläge gerne gereizt. Denn es war hier auch für Gott nichts mehr zu machen. Physik ist Physik. Wir würden auch ohne Teppichboden im zweiten OG zurechtkommen. Wozu beten? Aber ich bin auch ein Freund der Harmonie. Also schloss ich die Augen, hörte meiner Frau beim Beten zu und murmelte am Ende ein leises Amen. Daraufhin griffen wir uns noch einmal diese Teppichrolle, hoben sie an und schleusten sie ohne jegliche Probleme um die Kurve und bis ins Obergeschoss. Wie das vor sich ging, weiß ich bis heute nicht. Wir haben nichts anders gemacht als bei den zig erfolglosen Versuchen zuvor. Es scheint eben einfach zu stimmen, beten bringt's. In unserer Familie sind wir mit einigen chronischen Erkrankungen konfrontiert, die unser Leben zum Teil sehr beeinträchtigen. Wir glauben daran, dass körperliche Heilung Gottes Willen entspricht. Und wir beten seit Jahren dafür. Ohne Resultate. Es scheint eben einfach zu stimmen, beten bringt's nicht. Wie ist das also mit dem Gebet? Sollen wir beten, weil es etwas bringt? Oder sollen wir es lassen, weil es nichts bringt? Oder ist das vielleicht schon die falsche Frage? Ich behaupte, das ist tatsächlich die falsche Frage. Ob du betest, warum du betest und wie du Gebet erlebst, Das hängt von deiner Antwort auf zwei ganz andere Fragen ab. Erstens, wer ist Gott für dich? Und zweitens, wer glaubst du, bist du für ihn? Viele von uns kennen ja diese gut gemeinten Gebetsratgeber, oft in Buchform. Da läuft dann alles nach einem festen Schema ab. Man beginnt damit, dass man Gott lobt, zählt dann einige Gründe zum Danken auf, bittet um Vergebung für die Sünden, die einem gerade einfallen, und wird schließlich die Wünsche für sich und andere los. Da bin ich Gottes Vertragspartner. Und unser Treffen folgt einer Tagesordnung. Da glaube ich an den Gott, der meine Anliegen erfüllt. Und ich bete, damit er es tut. Ich bete zielgerichtet, präzise, effizient und oft genug mit dem Blick auf die Uhr. Denn eigentlich ist das recht anstrengend, bisweilen auch enttäuschend und irgendwie langweilig. Und wenn ich mit Christen über das Gebet ins Gespräch komme, höre ich oft Äußerungen wie, ja, eigentlich müsste ich ja viel mehr beten, das ist ja echt wichtig und irgendwie fehlt mir immer die Zeit dazu. Aber wie viel Zeit haben wir eigentlich für eher unwichtige Dinge? Einfach weil sie Spaß machen. Und da frage ich mich, haben wir denn einen langweiligen Gott? Ich möchte der Vorstellung von Gott als unserem Vertragspartner ein anderes Bild gegenüberstellen. Stellt euch einen Garten vor. Also kein Reihenhaus, Vorgarten mit Gerätehaus hinten rechts. Keinen Schrebergarten mit Kürbis und Zucchini. Keinen Rasen mit Trampolin und Kinderschaukel, nein. Einen Prachtgarten, einen Lustgarten, ein Paradies mit bunten, duftenden, exotischen Blüten, mit allen Arten von köstlichen Früchten, mit wohlriechenden Gewürzkräutern und schattenspendenden Bäumen und Sträuchern. Einen Garten mit weichem, saftigem Gras, das dazu einlädt, sich niederzulassen. In diesem Garten begegnen sich zwei Menschen, ein Mann und eine Frau. Sie sitzen einander im Gras gegenüber. Sie schauen einander an. Ihre Blicke baden in den Augen ihres Gegenübers. Erkunden jedes Detail seines Gesichts, wandern bewundernd über seinen Körper, freuen sich voller Staunen an der Schönheit des anderen. Die beiden vergessen, was um sie herum geschieht. Und sie vergessen die Zeit. Und wir erkennen sofort, hier sind zwei, die sich lieben. Und nun überlegen wir mal, treffen sich hier zwei Vertragspartner? Unter welcher Tagesordnung versammeln sie sich? Wer schreibt Protokoll? Welcher Zeitrahmen ist vorgegeben? Was ist die Zielrichtung ihres Treffens? Was kommt bei ihrem Treffen heraus? Na, gar nichts kommt dabei heraus. Und doch würden die beiden um nichts in der Welt auf diesen Moment verzichten. Warum? Weil sie eben keine Vertragspartner sind, sondern weil sie sich lieben. Liebende genießen die Gegenwart des anderen, ohne dass der etwas tun müsste. Sie können sich nicht aneinander satt sehen. Sie schenken einander verschwenderisch ihre Zeit. Sie machen einander Komplimente. Sie hören einander zu. Sie sehen zuallererst den anderen und nicht die eigenen Wünsche. Und sie müssen Zeit miteinander verbringen, weil sie einander so anziehend finden. Sie sind fasziniert voneinander. Sie sind begeistert. Sehen deine Zeiten mit Gott auch so aus? Und wie sind die Gebetszeiten in unseren Gemeinden denn so besucht? Haben sie eine ähnliche Anziehungskraft wie meinetwegen die Grillabende? Was wäre, wenn unsere Zeiten mit Gott so aussähen wie die Begegnung unseres Liebespaars im Garten? Wenn Gebet Ausdruck unserer Liebe wäre? Was wäre, wenn wir beten einfach, weil wir Gott so anziehend finden, dass es uns zu ihm zieht? Und was wäre, wenn wir glauben könnten, dass Gott die Zeit mit uns genießt, weil er uns anziehend findet? Gott hat ja keinen Vertrag mit uns geschlossen, sondern einen Bund. Und der funktioniert nicht wie ein Vertrag. Der beruht nicht auf Leistung und Gegenleistung. Der Bund zwischen Gott und Mensch beruht auf gegenseitiger Hingabe, aus Liebe, wie ein Ehebund. Nicht umsonst zieht sich das Bild von Gott als Bräutigam, der um sein Volk bzw. seine Gemeinde wirbt, durch die gesamte Bibel. Und deshalb darf unsere Begegnung mit ihm anders aussehen als ein geschäftliches Treffen. Daher nochmal, ob du betest, warum du betest und wie du Gebet erlebst, hängt von deiner Antwort auf zwei Fragen ab. Wer ist Gott für dich? Und wer glaubst du, bist du für ihn? Was sagt uns denn die Bibel dazu? Ich möchte mit euch ins Hohelied schauen. Ich liebe das Hohelied und ich lese das jedes Jahr neu in den Sommerferien. Und bin jetzt auch gerade wieder dabei. Und dieser wunderbare Text, diese Sammlung von Liedern beschreibt ja, wie ein königlicher Bräutigam um eine junge Frau wirbt. Und es gibt eine sehr, sehr lange Auslegungstradition, die dieses Buch als ein Bild sieht für die Beziehung zwischen Gott und der Gemeinde oder zwischen Gott und dem Menschen. Schauen wir, wie der Bräutigam als Bild für den Herrn hier beschrieben wird. In Kapitel 5, in den Versen 9 bis 16, lesen wir: Was ist dein Geliebter vor anderen Geliebten, o du Schönste unter den Frauen? Was ist dein Geliebter vor anderen Geliebten, dass du uns so beschwörst? Mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter Zehntausenden. Sein Haupt ist reines Feingold. Seine Locken sind gewellt, schwarz wie ein Rabe. Seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen, gebadet in Milch. Sie sitzen wie Edelsteine in ihrer Fassung. Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen würzige Pflanzen turmhoch wachsen. Seine Lippen wie Lilien, aus denen feinste Myrrhe fließt. Seine Finger sind wie goldene Stäbchen mit Tarsissteinen besetzt. Sein Leib ein Kunstwerk von Elfenbein mit Saphiren übersät. Seine Schenkel sind Säulen aus weißem Marmor, gegründet auf goldene Sockel. Seine Gestalt wie der Libanon, auserlesen wie Zedern. Sein Gaumen ist süß und alles an ihm ist lieblich. So ist mein Geliebter. Und so ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Mein Geliebter ist hervorragend unter Zehntausenden. Und alles an ihm ist lieblich. So schwärmt die Braut. Und wir singen noch heute, schönster Herr Jesu. Aber was ist denn das Liebliche und Schöne an unserem Herrn? Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen, lesen wir in Kolosser 1, Vers 16. Wenn das stimmt, dann erfüllt sich unser Sein in seiner Gegenwart. Ihn zu sehen, seinen Worten zu lauschen, ist dann das eine, das alles andere zweitrangig macht. Denken wir an Maria, die zu den Füßen Jesu sitzt. Sie hat das gute Teil erwählt, Lukas 10, 42. Auf Jesus zu schauen, sättigt unsere Seele und bringt unser Herz zur Ruhe, weil wir in seinen Augen eine Liebe erkennen, die unsere tiefsten Bedürfnisse stillt. Und wir können mit Psalm 45 sagen, du bist schöner als die Menschenkinder. Was passiert, wenn ich mir die Zeit nehme, im Stillen auf ihn zu schauen? Oft genug habe ich am Ende die Anliegen vergessen, mit denen ich ins Gebet gegangen war. Jesus ist anziehend, weil seine Schönheit alle anderen Versuche übertrifft, meine Bedürfnisse zu stillen. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Psalm 37, Vers 4. Doch das ist nicht der einzige Grund für seine Anziehungskraft. Wir finden in der Bibel eine zweite Beschreibung dazu, eine zweite Beschreibung Jesu, die der im Hohenlied ähnelt und doch eine ganz andere Seite an Jesus betont. Diese Beschreibung steht in der Offenbarung. Wir lesen im Kapitel 1 die Verse 12 bis 18. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Was ist das für ein Anblick, der Johannes wie tot zu Boden wirft? Es sind die Augen des erhöhten Christus. Und sein Blick durchschaut dich mit absoluter Gelassenheit. Dieser Blick flößt dir Furcht ein, weil du einen Absolutheitsanspruch darin siehst. Du siehst die absolute, gelassene, ewige Macht Gottes und spürst, hier wird nicht diskutiert. Hier geht's um Leben und Tod. Und dieser Blick zieht dich unwiderstehlich an, denn er strahlt von einer Liebe, die dich komplett sieht und will, mit Haut und Haar. Und wir erkennen, Jesus ist anziehend, weil seine Heiligkeit uns ahnen lässt, wozu wir berufen sind. Und dann gibt es noch eine dritte Beschreibung Jesu, und wir haben jetzt nicht die Zeit, um da so ganz ausführlich drüber zu sprechen, aber da lesen wir von einem Herrn, wo nicht mehr von Schönheit oder Heiligkeit die Rede ist. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Jesaja 53, dort lesen wir von dem Gottesknecht, von Jesus, der uns liebt bis ans Ende. Da ist nicht mehr von Schönheit die Rede, und doch offenbart sich gerade in den offenen Armen Jesu am Kreuz die Schönheit dieser Liebe, die uns bis ans Ende geliebt hat. Jesus ist anziehend, weil seine grenzenlose Liebe uns nach Hause liebt. Komm ins Vaterhaus, das sagen seine ausgebreiteten Arme. Die Bibel spricht von einem Gott, dessen Heiligkeit uns erschrecken lässt und gleichzeitig unwiderstehlich anzieht. Wir lesen von einem Gott, dessen bloße Anwesenheit unsere tiefsten Wünsche und Bedürfnisse erfüllt. Wir lesen von einem Gott, der absolut verlässlich ist und doch immer wieder neu überrascht. Wo wir ihm begegnen, da spüren wir, für nichts anderes als diese Begegnung sind wir geschaffen. Unser Sein erfüllt sich in der Gemeinschaft mit ihm. Hast du ihn schon so gesehen? Hast du dich schon in Gott verliebt? Wer ist Gott für dich? Und nun die zweite Frage. Was glaubst du, wie sieht dieser Gott dich? Wer glaubst du, bist du für ihn? Auch hierüber gibt das Hohelied Auskunft. Wir lesen in Kapitel 6 ab Vers 4. Du bist schön, meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, furchtgebietend wie Heerscharen mit Kriegsbannern. Wende deine Augen ab von mir, denn sie überwältigen mich. Dein Haar gleicht der Ziegenherde, die vom Bergland Gilead herabwallt. Deine Zähne gleichen einer Herde Mutterschafe, die von der Schwemme kommen, die allesamt Zwillinge tragen und von denen keines unfruchtbar ist. Wie Granatapfelhälften sind deine Schläfen hinter deinem Schleier. 60 Königinnen sind es und 80 Nebenfrauen, dazu Jungfrauen ohne Zahl. Doch diese eine ist meine Taube, meine Makellose. Sie ist die einzige ihrer Mutter. Sie ist die Auserwählte derer, die sie geboren hat. Die Töchter sahen sie und priesen sie glücklich. Die Königinnen und Nebenfrauen rühmten sie. Wer ist sie, die hervorglänzt wie das Morgenrot, schön wie der Mond, klar wie die Sonne, furchtgebietend wie Heerscharen mit Kriegsbannern? Kannst du dir vorstellen, dass du mit diesen Versen gemeint bist? Dass sich hier eine Sehnsucht Gottes ausdrückt, die dir gilt, auch als Mann? Die ganze Bibel erzählt doch von der Sehnsucht Gottes nach dem Menschen, der Sehnsucht nach dir. Das beginnt mit der ersten Frage Gottes: Adam, wo bist du? Und das hört mit seiner letzten Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Noch lange nicht auf. Wir wissen, dass Gott die Menschen liebt. Aber weißt du auch, dass er dich persönlich sogar richtig mag? Mit Leidenschaft und Begeisterung von dir schwärmt? Glaubst du, dass Gott dich schön findet? Glaubst du seiner Sehnsucht nach dir persönlich? Glaubst du, dass er die Zeit mit dir persönlich genießt? Glaubst du, dass deine Gegenwart ihm genügt, dass du anziehend für ihn bist? Du kannst es glauben. Denn erstens sagt er dir in seinem Wort, zum Beispiel durch den Mund Davids in Psalm 139, dass du erstaunlich und wunderbar gemacht bist. Und zweitens hat er um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet, Hebräer 12, Vers 2. Und diese Freude bist du. Und nun, wenn ein so faszinierender, begeisternder, anziehender Gott von dir fasziniert, begeistert und angezogen ist, ja, was kann dann noch mehr Freude bereiten, als ihm zu begegnen? Wisst ihr, im Gebetsraum da vorne, da singen wir oft ein Lied, in dem es heißt: Dein Blick auf mir, mein Blick auf dir, und das genügt. Und zum Ende möchte ich euch meine Geschichte mit diesem Lied erzählen. Es ist auch die Geschichte, wie das Gebetshaus entstanden ist. Seit 40 Jahren bin ich Christ. Und mit dem Beten und der sogenannten stillen Zeit war das lange so eine Sache. Also ich fand das oft wirklich nicht so besonders spannend. Aber vor 10 Jahren hatte ich eine Begegnung mit dem Herrn, die mein Glaubens- und Gebetsleben komplett verändert hat. Es war im Januar 2013. Während einer großen Gebetskonferenz in Augsburg. Sie wird alljährlich vom dortigen Gebetshaus in der Stadthalle Augsburg ausgerichtet. Mittlerweile kommen da 12.000 Leute hin. Als wir da waren, waren es noch überschaubare 3.500. Und Ich hatte mich ohne große Erwartungen dort angemeldet. Doch als ich in die Halle kam, merkte ich schon, hier ist etwas. Eine Schwere der Gegenwart und Heiligkeit Gottes. Die Gestaltung der Bühne war schon vielsagend. In der Mitte stand kein Rednerpult und auch keine Lobpreisband. Die war an den Seiten platziert. Nein, in der Mitte der Bühne hing ein großes, mit Gold eingefasstes, hölzernes Kreuz. Und was für Lieder wurden dort gesungen? Bedingungslos kapituliert, lachend und weinend, im Staub vor dir. Gebrochen und erhöht zugleich, unendlich arm und unendlich reich. Solche Texte kannte ich aus unseren Lobpreiszeiten in der Gemeinde nicht. Und dann eben dieses Lied, dein Blick auf mir, mein Blick auf dir. Und das genügt. Und ein Vortrag über die Kraft heiliger Faszination mit einer provozierenden Frage über mein Verhältnis zu Jesus. Und die Frage lautete, du hast ihn nie gesehen, oder? Das traf. Und ich musste zugeben, ja, eigentlich hatte ich Jesus so noch nie gesehen. Ich hatte an ihn geglaubt, seine Segnungen erfahren. Ich konnte sogar manchmal ehrlich sagen, dass ich ihn liebe. Aber so gesehen hatte ich ihn noch nicht. Konnte es sein, dass sein Anblick faszinierend ist? Konnte es sein, dass er im übertragenen Sinn vielfarbig ist, dass es spannend sein kann, ihn anzuschauen, dass es nicht nur um seine Vergebung und seine Segnungen geht, sondern einfach um ihn? Konnte es sein, dass meine Seele dazu geschaffen ist, ihn anzuschauen und darin Genüge zu finden? Konnte mein Blick auf ihn mir genügen? Während einer anschließenden Lobpreiszeit hatte ich dann so etwas wie einen Blickkontakt mit dem Herrn. Es ist schwer zu beschreiben, aber es war so, als würde ich ihn mit inneren Augen anschauen. Und dieser Blick lässt mich seither nicht mehr los. Diesen Blick suche ich seither zu Beginn eines jeden Tages, ohne Ausnahme, auch im Urlaub. Und es ist klar, man kann eine solche besondere Begegnung nicht wiederholen. Gott ist souverän, Gott lässt sich nicht kaufen. Aber ich will bereit sein. Und wenn es keine solchen besonderen Momente seiner Gegenwart sind, so habe ich ein ganzes Buch voller fantastischer Möglichkeiten, ihn zu entdecken. Ich suche den Blickkontakt mit dem Herrn. Dieser Blick Jesu stillt den Durst nach echtem Leben. Das genügt. Nicht nur, um in den Himmel zu kommen, sondern auch, um hier im Leben meinen Durst zu stillen. Dieser Blick auf Jesus ist mehr als ein Wissen um ihn. Wir kamen 2013 von der Konferenz nach Bremen zurück, wie frisch verliebt, wie die beiden im Garten. Und ich dachte, es muss doch auch in dieser Stadt einen Ort geben, der einzig und allein diesem Blickkontakt gewidmet ist. Und das war der Ausgangspunkt für das Gebetshaus Bremen, das im Januar 2015 dann gestartet ist. 2019 dann eine Gebetskonferenz auch hier in Bremen, die in der Paulusgemeinde stattfand und vom Gebetshaus mit vereinten Kräften mit dem Leithaus Bremen ausgerichtet wurde. Und ein Vers, der über dieser Konferenz stand, Psalm 24,7. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Das war der Vers, der über dieser Gebetskonferenz stand. Und im Nachgang der Konferenz ein Gespräch im Leithaus mit Johannes Müller und Burkhard Ahlers. Und euer Pastor erzählte mir von einem Raum, der nicht immer genutzt wurde. Und wir hatten das Gebetshaus ja bei uns zu Hause gestartet und immer schon mal nach größeren Räumlichkeiten geschaut, aber hatten nie den Eindruck, dass es der Raum war, den Gott für uns hatte. Aber als Burkhard uns dann hier herumführte, da dachte ich, also das kann doch jetzt nur von Gott eingefädelt sein. Drüben im Gemeindesaal ein riesiges Holzrelief mit dem Mottovers der Gebetskonferenzen. Ach nee, und dann der Name der Gemeinde, Hohen Tor. Psalm 24, Vers 7. Doch die Krönung durfte ich ein paar Etagen höher erleben. Burkhard führte uns nämlich auf den Glockenturm. Und welche Aufschrift las ich auf einer der Glocken? Betet alle Zeit. Und was bedeutet alle Zeit? 24,7. 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche, rund um die Uhr. Und das, ihr Lieben, ist der Traum, den wir als Gebetshaus haben. Der faszinierende, liebliche, schöne, hervorragende Gott soll 24,7 rund um die Uhr die Ehre, Anbetung und den Lobpreis bekommen, der ihm gebührt. Danke, dass wir diesem Traum an diesem Ort folgen dürfen. Gott segne euch dafür. Fazit. Warum und wie du betest, entscheidet sich daran, wer Gott für dich ist und wer du glaubst, für ihn zu sein. Glaubst du, dass Gott anziehend ist? Glaubst du, dass Gott dich anziehend findet? Glaubst du, dass Gottes Gegenwart dir genügen kann und dass deine Gegenwart Gott genügt? Dann wird Gebet lebendig und frei von Effizienzdenken und trotzdem effektiv. Beten bringt's vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Beim Beten kommt nicht unbedingt etwas heraus, aber es wächst etwas heran. Denn wenn die Braut mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschaut, wird sie verwandelt in dasselbe Bild. 2 Korinther 3, Vers 18. Und das macht sie furchtgebietend wie Heerscharen, mit Kriegsbannern. Und zwar furchtgebietend für den Feind. Und dann können wir sagen, beten ist lieben. Und wo die Liebe ist, da beten wir nicht, damit etwas wird. Da beten wir, weil einer ist. Amen.